Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallöchen, hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Und es geht um den Pennymarkt auf der Hamburger Reeperbahn. Der hat es zu einiger Bekanntheit in diesem Internet gebracht. Oder vielleicht muss man sagen, eine vierteilige Spiegel-TV-Reportage aus dem Jahr 2007 hat das geschafft, die dort eben spielte. Und damals war dieser Supermarkt eine Ausnahme, weil er sonntags geöffnet hatte. Und warum sich diese Fernsehdokumentation solch großer Beliebtheit erfreut, obwohl sie so alt ist, so lange her ist, das hat meine Kollegin Anke Schäfer mit unserem Fernsehkritiker Matthias Dell besprochen. Was macht diesen Film aus?
Das ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Auf der Spielebene, wenn man das so sagen kann, auf der Handlungsebene gibt es zwei verschiedene Personengruppen. Das eine sind die Kunden, wobei der Film da vor allen Dingen sich interessiert für Reeperbahn-Personal, also Trinker und Obdachlose, Alkoholiker, die da rumhängen und eben da hingehen, um Sachen zu kaufen oder auch zu klauen meistens. Und natürlich das Security-Personal, könnte man sagen, also die Mitarbeiter im Markt und Polizei. Und beide eins so ein bisschen, dass die eben durch dieses raue Klima da auch eine gewisse Lässigkeit mit solchen Auftritten mitbringen. Also die sind irgendwie ziemlich viel gewohnt und das führt zu so einem gewissen Witz. Und dann gibt es eine zweite Ebene auf der quasi Machart des Filmes. Da ist es so, dass es einen Kommentarton gibt, der irgendwie sehr ironisch und sehr witzig mit der Sprache zu spielen scheint und eine Musik, die, das glaube ich nicht ganz unwichtig ist, sehr stark kontrastiert. Wir können ja kurz mal reinhören, wie das klingt, wenn die Reportage versucht, so informativ zu klingen.
Da andere Geschäfte geschlossen sind, shoppen Touristen und Hamburger im Kiez-Discounter. Rund 5000 Kunden versorgen sich jeden Sonntag mit dem Nötigsten. Viermal mehr als an einem Wochentag.
Also die Musik ist von dem Sänger Gian Maria Testa, Die Liebenden von Rom heißt das Stück, was der größtmögliche Kontrast ist zu der Realität, die wir dort sehen. Und da merkt man, dass was nicht stimmt, wenn man so eine Musik nimmt und gleichzeitig auch diesen Ton hat, der so informativ tut, aber in Wirklichkeit sich für Touristen und quasi alle Hamburger, die jetzt nicht diese Obdachlosen und Alkoholiker sind, die da vor rumhängen, sich für die überhaupt nicht interessiert.
Und welches Bild zeichnet diese Reportage von diesen Menschen?
Na, knallhart gesprochen muss man sagen, der beutet sie aus für Spaß. Das mag jetzt ein bisschen verknüpft und harmlos klingen, weil es ja so lustig ist und weil die Leute natürlich auch komisch sind. Also die haben alle irgendwie so eine gewisse Performance-Haltung aus ihrer Verzweiflung heraus, auch aus dem, was wie stellenweise krank sind und wo sie dann irgendwie sehr viel Sachen reden, die irgendwie komisch klingen oder wo es zu Missverständnissen kommt beim Buchstabieren von Namen und so weiter. Aber man merkt eben gerade in diesem Kommentator und wie sich darüber mokiert wird und mit dieser Musik zusammen, dass da eben eigentlich eine Haltung da ist, die doch diese Leute nur sehr, sehr oberflächlich wahrnimmt. Und wir können ja noch mal eine weitere Stelle wiederum mit Musik hören, wo einer dieser Obdachlosen beschrieben wird, mit so einer Mischung aus wiederum Informationen über ihn und gleichzeitig diesen merkwürdig witzelnden Kommentaren.
Auch Gerald ernährt sich meistens flüssig. Jeden Sonntag versorgt sich der gebürtige Bayer auf der Reeperbahn mit Alkohol. Seit 15 Jahren lebt er in Hamburg. Zurzeit ist er arbeitslos und ohne Wohnung. Der 45-Jährige hat weder Frau noch Kinder.
Na, meine Söhne.
Sangria ist Geralds Lieblingsgetränk. 1,5 Liter im Tetrapack kosten 1,09 Euro. Bekannte Sabine jedoch hat keinen Durst auf preiswerte Softdrinks.
Also da merkt man diesen Wunsch daraus, mit den preiswerten Softdrinks zum Beispiel im Maßstab dieser Alkoholiker eben witzig sein zu wollen oder ironisch. Wenn man aber genau hinguckt, was dann der Journalist Markus Grün, der diese Spiegel-TV-Reportage gemacht hat, da eigentlich macht, nämlich Ironie anwenden, was bedeutet uneigentlich zu sprechen, da müsste man sich ja fragen, was ist denn das Eigentliche? Und das Eigentliche ist, dass wir es mit Leuten zu tun haben, armen Leuten, die so arm sind finanziell, dass sie es nicht leisten können, quasi in dem billigsten Ort unserer Konsumwelt einzukaufen. Und dann merkt man, warum man ironisch sein muss, weil man das eigentlich nicht aushalten kann, dieses Elend, was man da praktisch sieht.
Aber eigentlich besteht der Erfolg dieser Dokumentation dann darin, dass sich die Leute über andere erheben können.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man merkt das, finde ich, auch sehr stark an diesem Kommentar. Also es gibt jetzt zum Beispiel eine Stelle, wo der Journalist dann interagiert mit jemandem, der da Dosensuppen geklaut hat und die auch in dem Laden schon getrunken, trinken wollte. Das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu merken, wie weit praktisch die Erlebniswelt dieser Leute, diese soziale Realität weg ist von dem, wo der Journalist herkommt. Wir können da ja auch noch mal kurz reinhören.
Wann haben Sie denn zum letzten Mal was gegessen?
Ich denke, das war gestern. Er hat mich ja nicht beim ersten Mal geschnappt.
Das ist ja auch scheiße, das hätte ich ja lieber nicht sagen sollen.
Haben Sie sich gestern auch schon mal umsonst bedient?
Naja, weil ich habe eine Suppe hier. Na klar, die habe ich weg. Welch, was? Was soll ich machen?
Eine kalte Suppe hier im Laden.
Ja, was denn? Besser ist gar keine Suppe.
Und das ist dieses ungläubige, nachfragende, kalte Suppe hier im Laden. Natürlich ist das alles überhaupt nicht das, was man mit Geschmack oder Gourmethaftigkeit verbindet. Aber dann diese Antwort des Menschen, was soll er denn machen, ist im Prinzip eigentlich der Hinweis auf den Abgrund, der sich hinter diesen schon redegewandten und irgendwie auch witzigen Leuten verbirgt. Und da ist der Punkt, wo die Reportage immer wieder aufhört, sich für die Leute zu interessieren. Stattdessen geht sie zum Nächsten, der macht wieder Witze, lustige Sprüche, lustige Missverständnisse, lustige Fantasiegeschichten, die erzählt werden. Und dann ist es auch interessant zu sehen, wie diese redundante Dramaturgie, die Serie hat, dass nämlich immer das Gleiche erzählt wird, dass es nie vorangeht, dass nie eine Geschichte irgendwie mal weiterverfolgt wird, sondern immer darum geht, neues Personal, neue witzige, lustige Sprüche und Situationen. Das auch erklärt natürlich, warum das so gern geguckt wird, weil es sich praktisch auch noch 100 Folgen länger in dieser Form gucken ließe.
Gut, aber was bedeutet das für das Publikum, das diese Reportage mag? Sind das alles zynische Menschen?
Naja, in gewisser Weise würde ich sagen, es bildet halt das ab, wie in unserer Gesellschaft über Armut gesprochen wird. Und da gibt es nicht so viele leuchtende Beispiele davon. Und ich glaube, was ein ganz großer Effekt ist für die Langlebigkeit dieser Dokumentation und gerade heute, wo wir anderes Netzverhalten haben, dass sich eben aus diesen ganzen Auftritten lauter Memes herstellen lassen. Das sind ja so Internetschnipsel, das ist eine Form von Netzkommunikation, wo etwas verdichtet ist, ein Gag, ein Witz, ein Ausschnitt, ein Spruch. Und wenn man sich die Kommentare unter diesen wirklich millionenfach geklippten YouTube-Filmen durchliest, dann sieht man genau das, wie die Leute also anfangen, diese Dokumentation auf diese Witze hinaus hin auseinanderzunehmen und nochmal aufzubereiten, um die dann wieder weiter erzählen zu können. Das ist auch so ein Format, was unter YouTubern relativ populär ist. Das heißt dann deutsche Memes, da sitzen dann diese bekannten, prominenten Leute wie Montana Black zum Beispiel und gucken mit ihren Leuten praktisch so merkwürdige Schnipsel aus dem Fernsehen, was früher bei Stefan Raab gesammelt wurde und davor in lustigen Zusammenstellungen von Rudis Tagesschau oder sowas. Und da wird ja trotzdem, findet da Moral statt, da wird ja bewertet, findet man das gut, findet man das schlecht, disst man das, feiert man das hart und solche Sachen. Und deswegen ist natürlich schon interessant, dass diese Dokumentation dann eigentlich Material liefert, das wiederum nicht dazu beiträgt, ein anderes Bild von Armut zu bekommen, als wir es in der Gesellschaft haben. Und mir ist eingefallen, wo man vielleicht sagen könnte, wie könnte man anders damit umgehen. Es gibt einen Dokumentarfilm von Marie Wilke, Staatsdiener heißt der, über Polizeiarbeit. Und bei dem merkt man ähnlich, wie man es in dieser Dokumentation sieht, dass Polizeiarbeit ganz häufig in gewissen Milieus eigentlich Sozialarbeit ist. Und in diesem Dokumentarfilm von Wilke kriegt man die Idee dafür, dass Polizei eigentlich immer dahin fährt, wo Probleme sind und vermitteln muss, wo eigentlich sozial was schiefläuft. Hier in dem Film ist es eher so, dass diese Polizeiauftritte Running Gags sind.
Das war ein Gespräch von meiner Kollegin Anke Schäfer mit Matthias Dell. Und das ist der Kompressor-Podcast, den man natürlich auch gerne abonnieren kann. Da freuen wir uns sehr. Es gibt in diesem Podcast auch viele andere Interviews und Beiträge aus dem Bereich der Popkultur. Zum Beispiel aktuell finden Sie oder findet ihr im Kompressor-Podcast-Feed auch ein Gespräch über die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt, um die es nicht zum ersten Mal, aber wieder einigermaßen große Aufregung gibt, nachdem ein Auftritt von ihr, der schon einige Zeit her ist, im Internet verteilt und verbreitet wurde und die Frage gestellt wurde, was ist an Lisa Eckhardt eigentlich jetzt ganz genau so lustig und wie steht es eigentlich um das deutsche Kabarettprogramm? Darüber gibt's mehr hier im Kompressor-Podcast in einem Gespräch mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg.